Herzlich willkommen zum Podcast von Upfit, deinem Ernährungscoach für die Hosentasche, der gesunde Ernährung leicht macht. 100% individuelle Ernährungspläne für dein persönliches Ziel per Smartphone-App. Tausende haben bereits ihre Erfolgsgeschichte mit Upfit geschrieben, auch Top-Athleten und Ernährungsberater vertrauen auf unser Know-how. Warum das so ist, schau es dir am besten selbst an unter www.upfit.de.
Wenn ihr, liebe Hörer, ein persönliches Ziel habt, das ihr gerne erreichen möchtet, sei es nun Abnehmen, Muskelaufbau oder auch eine gesunde Ernährung, dann versucht es doch mal mit einem Plan von Upfit. Mit dem Code SUPERLECKER bekommt ihr 10% auf euren Ernährungsplan im letzten Schritt des Warenkorbs.
Und jetzt geht's los mit dem Podcast.
Moin liebe Upfitties, es ist schon wieder eine Woche vergangen und es wird Zeit für die nächste Folge vom Upfit-Podcast. In Folge 62 habe ich Herrn Dr. Ingo Frohböse zu Gast. Den kennt ihr bestimmt schon aus dem Fernsehen, er hat schon zahlreiche Beiträge gedreht. Er ist Professor für Prävention und Rehabilitation an der renommierten Deutschen Sporthochschule in Köln, arbeitet als Autor und ist ein anerkannter Spezialist, ein Fachmann für das Thema Sport, Gesundheit und auch Altern, denn er hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Die Gesundheitsformel der 100-Jährigen und da identifiziert er 7 Schlüssel, die für ein gesundes Altern wichtig sind. Und darüber spreche ich heute mit ihm. Das heißt, wir haben heute ein Thema, das für alle da draußen interessant ist, denn die Frage, wie werde ich gesund und fit alt, sollte doch wirklich jeden interessieren. Ich freue mich riesig auf Herrn Dr. Ingo Frohböse. Herzlich willkommen in meinem Podcast, Herr Dr. Ingo Frohböse. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir hier zu sprechen.
Sehr gerne, ich bin gerne gekommen, weil es gibt ja viel zu erzählen.
Auf jeden Fall. Wir haben heute das Thema, wie man fit alt wird. Das ist ja noch ein Thema, das noch viel zu wenig Beachtung findet. Und basierend so ein bisschen auf Ihrem Buch, das Sie geschrieben haben, Die Gesundheitsformel der 100-Jährigen. Und das Erste, was mich mal interessiert ist, was darunter eigentlich zu verstehen ist, gesund zu altern. Also man wird immer älter in den Industrienationen, primär natürlich, weil auch die Medizin voranschreitet und die Versorgung voranschreitet. Aber Alter ist ja nur eine Zahl. Man möchte ja nicht irgendwie alt werden. Was versteht man unter einer hohen Lebensqualität im Alter?
Ja, da sprechen Sie etwas ganz Wichtiges an. Wir tun ja immer so, als wenn Alter eine Krankheit wäre, was es ja gar nicht ist. Ein völlig normaler biologischer Prozess, der auch dazugehört. Und vielleicht auch nochmal, wenn wir es nur auf die Biologie reduzieren, dann ist das ja oft charakterisiert durch die Zellteilung. Das heißt also, Zellen teilen sich und irgendwann wachsen wir und werden größer und erwachsener und dann sind wir ausgebaut und also aufgebaut und irgendwann dann da hinten heraus teilen sich die Zellen immer langsamer. Das heißt also, wenn man es auf Zellteilung reduziert, altern, das wird ja oft gemacht, Telomere haben wir schon mal gehört, neben den abgeschnitten, dann altert man in den ersten 20 Jahren schneller als in danach. Weil nämlich, können wir uns vorstellen, wir werden aus einer Eizelle geboren und bis wir dann groß geworden sind, haben wir schon 20 Billionen Zellen und wenn wir ganz erwachsen sind, sind wir bei 60 Billionen Zellen und danach geht alles viel, viel langsamer und gemächlicher. Das heißt also, die älter werden wollen, das sind nämlich die Kids, die werden auch älter. Aber Sie waren ja mit dem Fall, was heißt das? Also für mich ist wichtig, dass Alter keine Krankheit ist. Ein völlig normaler biologischer Prozess, der dazu dient, bestimmte Dinge einfach doch in unserer Gesellschaft soziokulturell, aber auch biologisch zu verändern, weil es einfach Sinn macht. Wenn Sie mich fragen, was macht Lebensqualität im Alter aus? Selbstständigkeit. Selbstständigkeit und Mobilität. Das bedeutet, dass ich also das, was ich erreicht habe, auch weiter noch so lange wie möglich fortsetzen kann. Und dementsprechend sage ich ja immer, Langläufer leben nicht länger, die sterben aber gesünder. Und genau das ist also gesund sterben. Mit möglichst wenig großen Problemen, die ein Leiden produzieren und provozieren, das ist letztendlich Lebensqualität.
Okay, also Selbstständigkeit da als wichtigster Faktor in diesem Zusammenhang. Wenn man sich das reine Alter anguckt, also die Zahl anschaut, dann stellt man fest, dass es dann in Deutschland gerade auch einen sehr starken Zusammenhang zum sozioökonomischen Status gibt. Also man könnte sagen, je reicher und angesehener man ist, desto älter wird man. Wie kommt das? Das klingt ja erstmal seltsam.
Ja. Ist komisch, ne? Das hängt mit verschiedenen Faktoren natürlich zusammen. Zum einen natürlich mit dem Faktor, dass Bildung natürlich oft auch mit dem soziokulturellen Status einhergeht und dementsprechend heißt die Kompetenz, wie man sein Leben anders gestalten kann mit höherer Lebensqualität, ist leider natürlich in den Gruppen, die einen höheren Bildungsstand haben, mehr ausgeprägt als bei denjenigen Gruppen, die es eben nicht haben. Und das führt natürlich dazu, dass das Verhalten ein anderes ist. Und dementsprechend nehmen wir durch die Beispiele Ernährung und Bewegung, wissen wir, dass das dort in diesen Gruppierungen mehr ist als in einer doch deutlich schwächeren sozialen, kulturellen Situation. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass in der Regel diese Menschen in einem unterschiedlichen Kontext, was Arbeit betrifft, sich aufhalten. Das heißt, soziokulturell bedeutet das, dass gerade die Blue-Collar-Worker, so nennen wir sie ja, also die im blauen Anzug, natürlich viel mehr körperliche Beanspruchungen letztendlich haben und daraus auch sich mehr Gebrechen ableiten als bei denjenigen, die möglicherweise jeden schön im Schnips und Kragen dann irgendwie am Schreibtisch sitzen. Und daraus ergibt sich auch eine verschiedene Belastungssituation. Das heißt also, wir haben gesellschaftlich einige unterschiedliche Dinge und insbesondere natürlich auch Bildung und Arbeitssituationen zahlen darauf ein, einfach noch länger zu nehmen.
Okay, das heißt, das Wort Gebrechen haben Sie gerade selbst schon in den Mund genommen. Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, ob dieses höhere Alter, was erreicht wird, auch in einer durchschnittlich höheren Lebensqualität erreicht wird. Denn im Schnitt fangen so körperliche Gebrechen ja schon Mitte der 50er in Deutschland an, was relativ früh ist, gerade so im internationalen Vergleich hier mit den Umländern. Wie sieht's da aus? Woher kommt das? Kommt das hauptsächlich durch diese höhere körperliche Belastung oder ist es auch eine Folge von so individuellem Fehlverhalten?
Ja, da legen Sie den Finger wunderbar in die Wunde. Vor allem, wenn man mal in andere europäische Länder schaut, dann sieht man ja, dass wir in Deutschland gar nicht so gut dastehen. Wir sind zwar stolz auf unser Gesundheitswesen, das ist auch richtig, erleben wir ja gerade auch in Corona-Zeiten genau richtig. Aber wenn wir beispielsweise andere Dinge sehen, die in Skandinavien zum Beispiel gemacht werden, dort lebt man mit höherer Lebensqualität fast 10 Jahre länger. Das heißt, bei uns, wie Sie richtigerweise sagen, treten schon die ersten gravierenden Gebrechen schon mit zwischen 50 und 60 auf und dort erst zwischen 60 und 70. Und das bedeutet also, dass dort Menschen mit viel längerer Lebensqualität länger ein gutes Leben, einem guten Leben nachgehen können. Wo kommt das her? Ich glaube, dass wir in Deutschland im Vergleich zu anderen Nationen deutlich weniger auf die Vorbeugung Wert legen und auf einen vernünftigen Lebensstil Wert legen, sondern eher in einem Krankheitssystem unterwegs sind. Wir behandeln Krankheiten viel besser als möglicherweise andere, aber wir treten erst dann auf die Bühne, wenn die Krankheit schon eingetreten ist. Und das machen andere Nationen eben nicht, weil sie wissen genau, Krankheiten zu behandeln ist viel teurer, als Gesundheit möglicherweise präventiv anzugehen.
Okay, also da auch einfach so von der Denkweise ein Problem. Ich glaube, das besteht aber nicht nur vom Gesundheitssystem aus, sondern ist auch individuell in den Köpfen so ein bisschen verankert. Also viele sind ja eher so, behandeln die Symptomatiken lieber als die Ursachen, weil es dann doch schneller und einfacher geht, würde ich mal.
Ja, wir betrügen uns ja oft selbst. Ich hätte ja nochmal Jutti Jange, wie wir können, so sagen. Wenn man da nichts mehr spürt, aber nichts mehr spüren heißt noch lange nicht, dass es weg ist. Und genau das ist ja so bei vielen Erkrankungen. Spüren wir es nicht, weil es wunderbare medikamentöse natürlich Verfahren gibt, die das alles zudecken. Nehmen wir nochmal diese große Schmerzmittelproblematik, die wir in Deutschland haben. Also viel zu viele Menschen nehmen zum Beispiel Kopfschmerzmittel oder andere Schmerzmittel, viel zu viel. Und dementsprechend heißt das, dass wir hier ja eben einen anderen Weg gehen als andere Nationen. Wir nehmen offensichtlich Leiden in Kauf und dann behandeln wir sie. Aber das ist für die Betroffenen natürlich keine gute Strategie. Aber die Krankenkasse bezahlt, ja. Wir haben auch mein Leben lang eingezahlt. Und das bedeutet auf der anderen Seite natürlich auch, dann will ich das auch wieder raus haben. Und das ist in anderen Nationen einfach auch anders, völlig anders.
Ja, da fällt mir auch das Beispiel Diabetes Typ 2 ein. Das ist ja auch so ein ganz, ganz klassisches Beispiel, was eigentlich so Lebensstil induziert ist. Und dann wird es aber nur mit Medikamenten behandelt, dass die Symptome weggehen in der Regel. Und die wenigsten befassen sich wirklich mit der Frage, wie kriege ich das denn wieder so weit in den Griff, dass ich möglicherweise durch eine Umstellung meiner Lebensweise das Ganze vernünftig hinbekomme.
Hauptsache, ich kann das noch weiter essen, was ich bisher gegessen habe. Ich kann ja eine Spritze setzen, ein Medikament nehmen, dann geht der Wert schon wieder ganz von allein runter. Ich muss nichts ändern und alles bleibt normal. Aber wissen Sie, wir haben das ja früher, zum Beispiel Diabetes Typ 2, den haben wir Altersdiabetes genannt.
Ja, stimmt.
Der tauchte bei Oma und Opa auf und bei niemandem anders. Und mittlerweile wissen wir, leider, dass immer mehr Kinder und Jugendliche auch schon diesen Diabetes Typ 2 haben. Weil selbst in der Kindheit schon, was den Lebensstil betrifft, so gravierende Fehler gemacht werden. Und ich möchte nicht wissen, was wir dafür eine Gesellschaft letztendlich züchten, nämlich von chronisch kranken Menschen, die ein Leben lang letztendlich chronisch krank sind, die dauerhaft Medikamente nehmen müssen, um ihre Symptome nicht auftreten zu lassen. Aber letztendlich kausal wird da nichts gemacht. Und das klage ich immer wieder an. Und wenn wir jetzt zum Beispiel gehört haben, dass ja Jens Spahn zum Beispiel gesagt hat, dass jetzt im Zuge von Corona 40% der Bevölkerung zur Risikogruppe gehören. Da muss man doch wirklich sagen, was ist denn das? Wie krank ist unsere Nation, dass wir fast jeder Zweite ein Risikopatient ist, weil er, nicht weil er alt ist, sondern weil er so viele Nebenwirkungen hat, die aus den Krankheiten heraus resultieren. Und das darf doch nicht sein. Wir sind doch eine leistungsfähige Gesellschaft und doch nicht eine Kranke. So soll es doch nicht weitergehen.
Das wollen wir vor allem sein, ne? Genau. Ja. Und da kommen wir auch gleich darauf zu sprechen, welche Faktoren da vor allem wichtig sind. Ein Teil, den Sie in Ihrem Buch erwähnen, den fand ich besonders spannend, da haben Sie gesagt, dass für eine optimale Gesundheit ein Mix aus traditionellen und modernen Einflüssen besonders gut ist. Und da einfach mal, was ist damit genau gemeint mit diesem Mix und warum ist das eine oder das andere Extrem, beides vielleicht nicht so optimal?
Ja, nehmen wir mal so ein bisschen die Tradition. Und früher haben wir ja uns doch wirklich relativ anders verhalten. Und wenn man so in Kulturen hineinsieht, die immer noch sehr traditionell denken und handeln, da muss man wirklich sagen, ich habe mir ja ein paar Spots, Hotspots von 100-Jährigen hier in der Welt angeschaut. Und da muss man wirklich sagen, die haben genau noch eine sehr traditionelle Denkweise und Lebensweise. Was passiert da? Man lebt in sehr schönen sozialen, größeren Gemeinschaften als bei uns. Hat also eine soziale Eingebettetheit. Also quasi so eine kleine Sippe. Sippe ist so was Klassisches, was man dort immer wieder sehr häufig findet. Wir haben lebenslanges Arbeiten. Aktiv sein. Heißt das, dort ist man eben Hirte und Bauer ein Leben lang und hat nicht mit 62 möglicherweise dann ein Rentendasein, ein Rentenbegehren durchgesetzt war, aber dann hat man nichts mehr zu tun. Auch das hat natürlich ganz viel eben mit der geistigen Einstellung zu tun. Also auch hier gebraucht werden, immer etwas zu tun und immer aktiv sein. Selber zum Beispiel die Nahrung produzieren, ist auch ganz klassisch. Mhm. Das haben wir ja verlernt. Wir rufen heute einen Lieferdienst an und alles kommt nach Hause. Dort, in diesen Hotspots, das sage ich immer wieder, ist eine der ganz wesentlichen Merkmale auch, man setzt sich mit der Nahrung auseinander, mit der Ernährung und dementsprechend geht man da auch viel sensibler damit um, was man denn isst. Man ist körperlich aktiv, das ist traditionell. Also es gibt dort viel weniger eben ja Scooter, Roller, die einen von A nach B fahren, das gibt es dort nicht. Nein, man geht zu Fuß oder eben steigt sogar den Berg hoch und hat also wenig eben automatische Hilfen. Kann man sagen, welch beschwerliches Leben? Ja, stimmt. Aber das sind so Lebensweisen, wo man wirklich sagt, das ist sehr traditionell. Auf der anderen Seite, jetzt komme ich wieder zur Moderne, habe ich natürlich hier große, große Vorteile, indem wir eine hygienische Voraussetzung haben, die uns gerade hilft. Indem wir Trinkwasser haben, welches natürlich herausragend in seiner Qualität ist. Das heißt, wir haben also viele Möglichkeiten, auch vielfältig zu essen. Auch da, wir haben keine Hungersnöte beispielsweise, die wir erleiden müssen, die dazu führen, dass wir vielleicht unterversorgt sind. Also mit dem, was wir an sich bräuchten, an Vitaminen, Spurenelementen. Also insofern ist das Fluch und Segen, was wir gerade erleben. Und deswegen ist für mich eine Kombination aus Traditionelle und Moderne genau die richtige Strategie. Aber für beides braucht man Kompetenzen, wie man das vereint. Und das fehlt mir eben in der Bildung, weil wir das niemals lernen.
Ja, absolut. Also das ist ein Thema, was so nicht angesprochen wird. Es heißt ja auch immer so schön, Faulheit ist der wahre Vater des Fortschritts. Und deshalb ist wahrscheinlich vieles, was im Fortschritt passiert, auch nicht unbedingt sinnvoll, weil Faulheit vielleicht auch nicht die richtige Methode ist, um durchs Leben zu kommen. Da braucht man schon ein paar Ideen, dass man vielleicht auch mal ein bisschen Arbeit, körperliche Arbeit tut. Gartenarbeit haben Sie erwähnt, ganz wichtig. Und Sie haben erwähnt, dass es da so ein paar Dinge auch in der Geisteshaltung gibt, die enorm wichtig sind. Und da sind zwei Begriffe, die mir herausgestochen, die mir aufgefallen sind aus dem Japanischen, das Ikigai und das Harahachibu. Das sind zwei Begriffe, die da ja auch eine große Rolle spielen, gerade das Ikigai so für die Lebenseinstellung. Und da würde ich mal kurz auch da eine Erklärung für die Hörer, weil da nimmt man vielleicht gerne mal was mit, da hat man mal ein Wort, womit man das mal verbinden kann.
Ja, das bedeutet, Ikigai ist ja wirklich, und Harahachibu kommt ja beides, wie gesagt, aus dem Japanischen, weil wir, und das muss man wirklich sagen, ja sehr viele langlebige Menschen dort auch in den asiatischen Häusern in Japan haben. Und wir wissen ja, das sind schon besondere Menschen dort, ja, die Japaner. Die haben schon ganz bestimmte Merkmale, die sie auch nicht aufgeben und Traditionen, die sie auch nicht aufnehmen. Nehmen wir mal das ganze Kaiserreich, was sie immer noch hegen und pflegen. Also ist schon etwas anderes. Wobei ich nicht alles gut heiße, wenn wir zum Beispiel die Überlastungen, die dort im Arbeitsprozess stattfinden, betrachten, dann ist das auch nicht gut. Und genau deswegen hat sich Ikigai entwickelt. Nämlich so das Finden der Harmonie für sich selbst. Das heißt, Lebensqualität für sich selber gestalten aus den verschiedensten Elementen, die einen so beanspruchen und die einen letztendlich auch harmonisieren. Ikigai heißt so ein bisschen wieder, wie finde ich meine Lebensqualität in mir selbst, wie ruhe ich in mir selbst und wie schaffe ich letztendlich aus der eigenen Ruhe heraus dann mein Leben so optimal zu gestalten mit allen Einflussfaktoren, die man so bekommt. Also Ikigai ist letztendlich eine Lebensphilosophie. Sich wichtiger zu nehmen als viele andere Dinge, sich in den Mittelpunkt zu stellen und dementsprechend dann auch das eigene Gefühl, das eigene Wohlbefinden in den Mittelpunkt zu stellen und dem vieles unterzuordnen, aber ohne letztendlich ja dort in die Kathedrale zu gehen und alles sehr religiös zu fassen, sondern etwas lockerer und sensibler und sehr feinfühliger. Das ist das, was wir uns im Augenblick hier in Europa, hier in Deutschland insbesondere, doch fehlen, wo wir viel zu wenig auf uns selber achten, uns weniger in den Mittelpunkt stellen und das uns eher von außen betrachten lassen und das wichtiger ist. Und Harahachibu kommt so ein bisschen aus der Okinawa-Diät, die ja viele kennen. Okinawa ist ja eine Inselregion im Japanischen Meer, wo wirklich erkannt wurde, dort leben eben viele Menschen, weil sie auch einen bestimmten Lebensstil haben. Und das heißt die kalorische Restriktion. Und so kann man es übersetzen. Das heißt, ist erstmal kein schöner Begriff, aber es heißt, man isst sich einfach nicht satt bis zur Oberkante der Oberlippe sozusagen. Nein, man hört hier auf. Und das meint Hara Hachibu. Hara heißt der Magen, ja, und Hachibu heißt grob übersetzt 80%. Das heißt also, man füllt seinen Magen nur mit 80% und nicht wie bei uns, indem man dann sagt, boah, bin ich wieder satt, wenn man nachher auf der Couch liegt. Nein. Hier geht man ganz sensibel eben mit der Nahrungsmenge um, isst langsam, isst sehr bewusst und dementsprechend kontrolliert man dann die Menge. Slow Eating, so kann man es als moderne Übersetzung quasi hier für Europa quasi fassen.
Okay, das ist also auch eine sehr gefühlsgesteuerte und damit total einfache Möglichkeit, sozusagen seine Nahrungsmittelmenge zu überprüfen.
Achte auf die Selbst. Achtsamkeit ist ja gerade auch so ein wichtiges Thema und das meint nicht nur auf die Nahrung, das ist eben das langsame Essen bei Harahachibu, aber bei Ikigai ist es etwas ein größeres. Aber auch da steht eben das Selbstfinden, die Achtsamkeit im Mittelpunkt.
Ja, da hatte ich so ein bisschen so Überschneidungen erkannt zu Konstrukten wie dem Kohärenzsinn aus der Salutogenese oder dem Hardiness-Konzept. Aber das scheint noch ein bisschen weiter zu gehen. Das ist ein sehr, sehr interessantes Konstrukt. Also allein dafür lohnt es sich mal in das Buch reinzuschauen. Da ist auch eine schöne grafische Aufarbeitung von diesem System.
Danke auch dafür. Und dann können wir wirklich viel von den Asiaten ja auch lernen. Ja? Die hat ja ganze große eigene Philosophien aufgebaut haben. Nehmen wir das Thema Buddhismus beispielsweise. Ja? Und daraus leiten sich dann verschiedenste Themen also ab. Und da machen die Japaner eben das Ikigai. Und da sollte man wirklich mal hinschauen. Da kann man wirklich schöne Dinge ableiten für sich selbst, ohne viel umstellen zu müssen. Nur mal auf sich selber zu achten und sich selber wichtiger zu nehmen und in den Mittelpunkt zu stellen, das hilft schon sehr viel.
Okay, und das, glaube ich, ist für in unserer Gesellschaft gerade auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil wir auch, glaube ich, sehr viel gesteuert werden durch Reize von außen, durch Werbung, durch vielleicht auch soziale und familiäre Strukturen, wo wir zu gewissen Dingen immer wieder neigen, die zu tun, die vielleicht gar nicht so gut für uns sind. Und wir registrieren das gar nicht wirklich, weil wir eben uns diese Fragen nicht stellen.
Ja, und wenn Sie mal heute betrachten, was sind die Merkmale dieser Zeit? Es ist Aufmerksamkeit, die wir erreichen wollen, auf Biegen und Brechen und Akzeptanz. Und dazu verbiegen wir uns komplett, denn wir tun alles, um Aufmerksamkeit zu generieren. Und das sogar mit Unehrlichkeit stellenweise, wenn wir uns die ganzen Posts oder die ganzen Bilder im Internet anschauen, dann strotzen sie ja vor Korrekturen, die im Nachhinein gemacht worden sind. Und das Gleiche gilt, wir erleben das ja gerade, die ganzen Fake-Geschichten, auch da sehr viel Unehrlichkeit unterwegs ist. Und das darf eben nicht die Leitlinie unseres Lebens sein, sondern wir müssen immer bei uns selber bleiben und vor allem ehrlich mit uns und der Gesellschaft und dem sozialen Kontext umgehen. Und wenn wir das verlieren, und da sehe ich gerade die größte Gefahr, dass wir uns nur durch äußere Merkmale und durch Anerkennung, durch Daumen hoch oder wie im Fitnessbereich durch eine Medaille, eine Apple-Uhr möglicherweise dann nach außen wirklich lobend darstellen und präsentieren wollen, dann haben wir uns selber komplett aufgegeben und verloren. Denn so eine Blechmedaille aus dem digitalen Bereich, die kann langfristig nicht glücklich machen.
Absolut. Und da gilt auch wieder ein Leitspruch, den ich gerne weitergebe, aus Lügen, die wir glauben, werden Wahrheiten, mit denen wir leben. Und wenn man sich lange genug selbst in die Tasche lügt, dann kommt es eben dazu, dass man plötzlich eine ganz andere Wahrnehmung von sich und der Umwelt hat, als es eigentlich die Realität es darstellt. Also ja, sehr schön nochmal zusammengefasst, auf jeden Fall. Ich würde nochmal auf die Forschung im Alternsbereich eingehen. Sie haben ganz am Anfang, haben Sie schon ganz klargestellt, Altern ist keine Krankheit. Altern ist etwas Natürliches. Genau. Und da gibt es ja zwei Forschungsrichtungen. Es gibt ja neben den Health-Spannern, das sind ja diejenigen, die genau diese Ansicht vertreten. Also wir haben eine Lebensspanne, die ist natürlich und die versuchen wir möglichst lange gesund aufrechtzuerhalten. Gibt es ja noch die Immortalists, um beispielsweise Dr. David Sinclair, die eben sagen, die Altern ist eine Krankheit, können wir komplett aufhalten und in der Richtung wird dann viel geforscht. Jetzt im Bereich Sirtuine ist ja so das große neue Ding. Wie stehen Sie dazu? Und warum glauben Sie, dass diese Immortalist-Richtung möglicherweise die falsche ist?
Weil, wenn man das rein biologisch betrachtet, kann man das wirklich vielleicht so sehen. Ja, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, Zellteilung erneuern, reparieren. Und so denken wir ja. Wir denken, wir teilen den Körper ja in relativ einfache funktionale Einheiten ein. Wenn man nur mal überlegt, dass jeder 70-Jährige in Deutschland einen Ersatzteil im Körper hat, dann wissen Sie, was ich damit meine. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Ne? Ja. Also das heißt, also wir reparieren und restaurieren und renovieren quasi unseren Organismus. Wir vergessen dabei aber eins, dass wir auch ein geistiges, mentales, emotionales und soziales Wesen sind. Und das kann ich eben nicht korrigieren. Das kann ich nicht verjüngen. Ich kann die Erfahrung nicht löschen. Ich kann meine Lebensweisheit nicht löschen. Das möchte ich auch gar nicht. Wenn wir zum Beispiel mal betrachten, in einem geistigen Organ wie unserem Gehirn stecken etwa 400% mehr Wissensinformationen drin als bei einem 20-Jährigen. Ich handle also anders.
Wahnsinn.
Ja, und das sind einfach Konsequenzen, die ich nicht löschen kann. Und insofern haben wir allein auch deswegen, weil wir sozial-kulturelle Erfahrungen, Lebensweisheiten erfahren. Wir haben einen Fortpflanzungstrieb, den ich nicht mehr mit 90 noch haben möchte, wie ich ihn mit 20 gehabt habe. Denn das birgt ja auch große Gefahren. Stellen Sie sich vor, ich wäre mit 90 noch in der Pubertät auf der Rolle und würde dem jungen Mädchen hinterherlaufen. Ja, ich würde sagen, hör mal, bin noch Zeuge, das passt nicht. Nein, genauso hat die Evolution es auch angelegt. Die haben ja auch eine Nanny-Theorie. Ich weiß nicht, ob ich das auch geschrieben habe in meinem Buch, aber das so von der Nomenklatur her. Es gibt zum Beispiel bestimmte Funktionen, die wir gesellschaftlich, soziokulturell deswegen von der Evolution mitbekommen haben, dass eine junge Frau natürlich für die Aufzucht des Nachwuchses verantwortlich ist, aber dann später es übergeben wird in Omas Hände, weil die dann weiter eben ihre Lebenserfahrung in der Bildung der Kinder übernimmt und diese aufnimmt. Und dann hat Mutter wieder neue Ressourcen da frei, um ein neues Kind quasi sich entwickeln zu lassen. So sieht man schon, auch die Evolution hat verschiedene Aufgaben uns mitgegeben, die wir einfach auch hegen und pflegen sollen. Und das umzukippen, indem man dann sagt, ich lasse mich einfrieren oder ich esse jeden Tag Weizenkeime, um ausreichend Sirtuine eben zu mir zu nehmen, das kann eine Strategie sein. Aber sie ist wirklich sehr trügerisch, weil eben wir im kognitiven, emotionalen und sozialen Bereich immer noch der Alte werden und der Alte sind, körperlich zwar, aber das passt nicht zueinander, jung sind, das sieht nicht gut aus.
Und ich finde, da gibt es noch eine andere ganz kritische Denkweise, die man da anbringen kann, das ist die Frage, wem wird das denn zugänglich sein, wenn es Mittel und Wege geben sollte, sich zu verjüngen. Ne? Dr. David Sinclair sagt ja, in ein paar Jahren haben die was, eine Pille, die du einschmeißen kannst und dann werden deine Gene quasi gereinigt, die Methylierung rückgängig gemacht. Ist immer eine Frage des Geldes sicherlich auch, was dann da am Ende dabei rauskommt. Und das ist, glaube ich, auch eine schwierige Konsequenz.
Vielleicht verkennt man dabei eins. Man verkennt dabei eins, dass die Gene unsere Lebensqualität ja nur zu 7-9% bestimmen. Mhm. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Das heißt also, wir korrigieren wirklich in unserem Potenzial eben nur 7-9%. Alles andere macht der Lebensstil. Und wenn ich den weiterhin noch so schlecht betreibe, dass er nicht zu meinem Alter passt, dann habe ich sowieso ein weiteres Problem. Man korrigiert sowieso nur eine kleine Schnittstelle und suggeriert deswegen, Alter ist über die Gene zu korrigieren. Stimmt aber so nicht. Es repariert nur das Chassis. Und das bedeutet also, wenn man das in der Autosprache, das Leder im Auto innen drin, das ist immer noch runzelig und schrumpelig und genau das Alter. Also es passt nicht zueinander. Das Zweite ist, was mir auch eben nicht gut gefällt, ist, wie Sie sagen, dass das sehr kommerziell ausgenutzt wird und dass da möglicherweise dann Strategien plötzlich zum Tragen kommen, die den Reichen und Schönen dann eben suggerieren, ja, hier hast du eine Möglichkeit, dich doch wieder zu verjüngen. Ich möchte aber diese sogenannten jungen Menschen, die mit 120 da durch die Straßen laufen und ihrer kognitiven Einstellung da nicht erleben und mit denen mhm.
das wird gruselig. Ja. Ganz schwierig, ja. Und das ja. macht auch irgendwie alles ersetzbar. Also das, ich glaube auch nicht, dass das funktioniert. Also es wird sicherlich irgendwelche Mechanismen geben von der Natur her, die in irgendeiner Form das Ganze dann doch wieder revidieren. Aber wir werden es sehen. Also
das ja, Epigenetik ist ja da ein Stichwort, was wir auch vor Jahren noch gar nicht wussten. Epigenetik ist ja, dass man seine Gene durch seinen eigenen Lebensstil verändern kann. Das ist viel, viel wichtiger. Ja, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, wir haben eine Lebensspanne von 120 Jahren rein zellulär bedingt. Und vielleicht können wir sie nur gar ein bisschen ausdehnen durch den richtigen Lebensstil. Aber da jetzt versuchen zu reparieren und dann den alten Lebensstil weiterführen zu können, auch Biegen unterbrechen, das geht letztendlich schief. Und das wird wirklich vielleicht nur einer anderen Industrie, nämlich der Ersatzteilindustrie dann oder der Pharmaindustrie zugutekommen.
Ja. Das wollen ja auch die wenigsten, dass da noch mehr Mittel rausgehauen werden. Aber unabhängig davon, das war eigentlich gerade schon eine sehr gute Antwort auf meine Kategorie aus Tills Thesentest.
Tills Thesentest.
Die Frage bei Tills Thesentest wäre nämlich gewesen, oder beziehungsweise der Mythos, unsere Gene bestimmen, wie alt wir werden. Weil viele denken ja, okay, meine Eltern sind so und so alt geworden, meine Oma und Opa sind so und so alt geworden. Das zieht sich so ein bisschen durch, dass da gibt es häufig auch gewisse Korrelationen. Und jetzt haben wir gerade schon gehört, wahrscheinlich liegt das eher daran, dass man Verhaltensweisen von seinen Eltern, von seinen Großeltern übernimmt und darüber den ähnlichen Lifestyle generiert und der letztendlich zu einer ähnlichen Lebensspanne führt.
Und die sogar, und wie gesagt, und das zahlt sogar auf die Gene ein. Das heißt also, der Lebensstil der Eltern zahlt auf meine und verändert meine Gene und genauso kann ich meine Gene verändern. Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt ja einen sehr bekannten Menschen, der einer der Google-Gründer ist. Ich sage den Namen nicht, aber einer der Google-Gründer. Und dieser hat leider auf einem Gen stehen, dass er möglicherweise an Parkinson erkrankt. Das hat er von seiner Mama mitbekommen. Und jetzt tut er alles, um eben diesen Schalter nicht umzulegen an diesem Gen. Er hat sein Lebensstil komplett verändert und bekommt es seit 20 Jahren in den Griff, dass Parkinson eben nicht ausbricht. Und daran erkennt man schon, dass die Gene zwar möglicherweise auch eine Anlage uns mitgeben, aber wir durch unseren Lebensstil das anschalten oder abschalten können. Und das bedeutet also, wir alle haben selber in der Hand, das Rüstzeug, was wir bekommen haben, optimal zu nutzen oder eben auch das, was uns an Problemen mitgegeben wird, einfach doch zu blockieren.
Cool. Und das ist ja eigentlich genau unser nächstes Thema, weil wir wollen mal kurz auf die 7 Schlüssel zu sprechen kommen, die Sie in dem Buch benennen. Also es sind insgesamt 7 Einzelteile, die dann sozusagen zusammen den Schlüssel für ein gesundes, langes Leben ergeben. Und erstmal die erste Frage wäre, ist es sinnvoll, sich einzelne Aspekte davon überhaupt rauszugreifen oder ist es wirklich so ein Komplettpaket, wo man sagt, okay, bestenfalls alles in einen gesunden Bereich bringen, in einen guten Bereich bringen, dann hast du die volle Punktzahl.
Na, sagen wir es so. Jeder hat ja Schwächen und Stärken. Das ist ja gar keine Frage. Wir sind ja nicht alle überall schlecht oder alle überall. Wir haben ja alle irgendeine Leiche im Keller bei irgendeinem Lebensstilfaktor, da bin ich mir ganz sicher. Ja? Wollen wir auch hier nicht offenlegen und ich lege meine. Aber ich habe auch mit. Es beginnt bei Schwarzwälder Kirsch, hört auch bei Tierra. Also da kann ich nicht von lassen und die Finger aus dem Topf sowieso. Aber was ich erzählen möchte ist, idealerweise ist das natürlich, und das sind für mich wirklich die Dominosteine, diese 7, ich habe sie auch bewusst Trojaner ja auch schon mal genannt, die in den Körper wirklich bestimmte große und grobe Veränderungen hineinbringen können. Und bei dem einen resultiert, wenn einmal ein Dominostein fällt, eine Problematik nach rechts, aber dem anderen resultiert eben eine andere Problematik daraus. Und das muss man wissen, dass der eine möglicherweise trotz der gleichen Voraussetzung, des gleichen initialen Entzündung, möglicherweise bekommt er einen Krebs und der andere bekommt nur eine Störung des Immunsystems und der dritte bekommt Rheuma möglicherweise und eine Gelenkerkrankung. Das hat individuelle Besonderheiten natürlich, die jeder ausbringt. Aber grundsätzlich habe ich 7 Faktoren beschrieben, die dazu eben eine Aufmerksamkeit liefern soll, wo kann ich für mich etwas tun. Okay. Und natürlich kann man nicht alle gleichzeitig machen, aber an den Schrauben unterschiedlich drehen, mal korrigieren, mal überprüfen, mal einen Blick drauf werfen, das ist das, was ich damit sagen möchte. Deswegen sind 7, aber man sollte sich 1 oder 2 rausnehmen, mit denen man beginnt zu arbeiten.
Ja, im besten Fall dann mal checken, wo ist das schwächste Glied in der Kette, ne? Wo bin ich vielleicht schon ganz gut aufgestellt.
Ja, also schrittweise ist genau richtig, langsam sich da anzurufen, ja.
Okay, dann gehen wir mal kurz die einzelnen Dinger durch. Muskuläre Fitness, was verstehen Sie unter muskulärer Fitness in dem Fall?
Also muskuläre Leistungsfähigkeit besteht aus zwei Komponenten, aus einer ausreichenden Kraft und aus einer ausreichenden Länge. Muskeln müssen beweglich und lang sein, damit sie die Gelenke ihrer Bewegungsamplitude führen, aber auch ihnen die Möglichkeit geben. Und zum Zweiten müssen sie leistungsfähig sein, dass sie den Alltagsanforderungen gerecht werden. Und meine Botschaft lautet ja immer, wer sonst, wenn ich Muskeln, lassen die Tasche tragen, Freunde besuchen, Wege zurücklegen, Treppe gehen, Urlaub machen, das machen nur Muskeln. Und wenn wir über Selbstständigkeit reden, dann ist die Muskulatur, 654 Stück haben wir davon, ist der wichtigste Garant dafür, dass wir allein unser soziales Leben ausüben können, dass wir aus dem Sessel hochkommen, dass wir eben doch unsere Tätigkeiten ausführen können. Das machen nur Muskeln, umso wichtiger sind sie mir. Und deswegen habe ich auch ein Augenmerk darauf gelegt, weil ab dem 70. Lebensjahr wir zunehmend in unserer Gesellschaft ein Problem bekommen, was da heißt Sarkopenie. Verlust des Fleisches kann man das übersetzen. Das heißt, dann atrophiert und verschwindet die Muskulatur. Da sehen wir ja bei vielen Alten, die ja kaum noch Muskeln haben. Und deswegen ist mein erster Trojaner sozusagen, trainiere deine Muskeln so früh, wie es geht. Packe sie nicht in Watte. Sie sind immer trainierbar ein Leben lang. Und vor allen Dingen sind sie Garant dafür, dass du deine Lebensqualität erhältst, weil sie machen dich selbstständig.
Wunderbar. Also da geht es um das Prinzip Use it or lose it.
Genau.
Wie sieht es da mit der Eiweißversorgung aus? Gibt es da irgendwelche sinnvollen Maßgaben?
Ja, da sprechen Sie auch ein ganz wichtiges Thema an, dass wir natürlich aus dem Baustoff Proteine bestehen. Ich habe gerade bei älteren Herrschaften immer das Problem, dass sie viel zu wenig Eiweiß essen. Mhm. Und ganz skandalös finde ich zum Beispiel das Essen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.
Oh ja.
Gar nichts davon auf den Teller kommt. Proteine sind ein bisschen teurer. Aber was ich dann zum Beispiel, wenn ich eine Hüftendoprothese bekomme, erwarten, dass wenn ich dann eine Scheibe Graubrot mit einem billigen Honig da bekomme am Krankenbett, dass ich da nicht regeneriere. Das geht doch nicht. Also brauche ich Baustoff. Je älter ich werde, umso mehr muss ich auf das Protein achten. Mit hoher Qualität und mit guter Dosierung. Ich muss also älter werden, heißt mehr Proteine nehmen. Ähnlich wie ein Sportler. Denn alt werden ist Spitzensport.
Okay. Also das ist eigentlich ein cooles Gleichnis. Alt werden ist Spitzensport, das gebe ich mal so weiter. Das werde ich direkt mal aufnehmen in meinen Sprachschatz. Wenn man jetzt den nächsten Punkt anguckt, der da heißt, einen aktiven Stoffwechsel zu haben, dann hat man im ersten Moment das Gefühl, okay, da gibt es auch schon mal eine Schnittmenge, ne? Muskulatur, aktive Muskulatur und aktiver Stoffwechsel. Aber das geht ja noch um weitere Themen in diesem Bereich, ja. Und vor allem andere Ausprägung. Worum geht's?
Also Stoffwechsel heißt ja, wie wechseln unsere Stoffe in unserem Körper in die Zelle hinein, aus dem Blut hinein, wie kommen sie aus der Verdauung, aus der Nahrung in die Zelle überhaupt hinein. All das ist Stoffwechsel. Das heißt also, wenn ich oben einen Apfel hineinschiebe, heißt das ja noch lange nicht, dass er in der Zelle ankommt. Das macht der Stoffwechsel. Er zerkleinert, er zerschnitzelt, er transportiert, bringt in die Zelle, verbrennt dort und entsorgt ihn. Das ist Stoffwechsel. Das heißt also, der Stoffwechsel ist letztendlich der Garant dafür, dass wir leben, dass wir atmen, dass wir Luft quasi in die Zelle hineinbekommen, Sauerstoff. Das macht der Stoffwechsel. Und wenn wir zum Beispiel irgendwo ein Problem haben im Transport, indem wir zum Beispiel zu wenig getrunken haben, ja, und es nicht transportiert werden, indem wir zum Beispiel zu wenig rote Blutkörperchen haben, weil der Sauerstoff nicht transportiert werden kann, oder indem unsere Darmbakterien nicht ausreichend die Stoffe aus dem Nahrungsmittel herausziehen kann, haben wir ein Problem im Stoffwechsel, weil die Nahrung eben dann nicht ausreichend in der Zelle kommt. Also Stoffwechsel ist für mich so ein bisschen die Schnittstelle unserer gesamten Versorgungs- und Transportprozesse, die wir im Körper haben, und weit mehr eben als nur Muskulatur zu versorgen. Mhm. Größtes Stoffwechselorgan, natürlich die Muskulatur, keine Frage. Aber zum Beispiel sorgt der Stoffwechsel ja auch dafür, dass wir 36,6 Grad Körpertemperatur haben. Ja? Wie sonst, wenn ich der Stoffwechsel ständig auf den Scheiterhaufen der Zelle neue Energie bringt, wie schaffen wir es sonst, diese 36,6 Grad zu haben? Man muss sich das nur mal für zu Hause vorstellen, wie wir die Heizung aufdrehen müssen, um ja. 36,6. Das schafft der Stoffwechsel bei uns und er produziert jeden Tag mindestens 40 Kilogramm Energie. Dafür alleine um die Hitze in unserem Körper zu halten, die garant und notwendig ist dafür, dass unsere Zellen überhaupt funktionieren.
Okay, also Stoffwechsel viel, viel mehr, als man im alltagssprachlichen Gebrauch darunter versteht.
Und vor allem nicht nur als das Endprodukt, was letztendlich dann im Porzellan landet. Das ist nicht, hat nichts mit Stoffwechsel auch ein bisschen damit zu tun, aber letztendlich beginnt es schon im Mund.
Spitze des Eisbergs.
Genau.
Ein bisschen, ne? Und wie sorge ich dafür, dass dieser Stoffwechsel möglichst aktiv bleibt?
Ja, also da gibt es zwei, drei Dinge, die ich berücksichtige. Also erstmal Muskulatur, Muskelmasse, größtes Stoffwechselorgan. Mhm. Muskulatur, wenn sie vorhanden ist, regt den Stoffwechsel an, stimuliert ihn, lässt ihn aktiver werden. Das heißt, ich habe ein viel vitaleres Leben, einen viel vitaleren Stoffwechsel, der mich viel besser versorgt, wenn ich Muskelmasse habe. Mhm. Ich brauche in den Zellen, in den aktiven Zellen, brauche ich viele Kraftwerke, die sogenannten Mitochondrien, die die Energie produzieren. Und die mich dann in die Lage versetzen, wirklich leistungsfähig und vital zu werden, die Energie, die ich bekommen habe, zu nutzen, die muss umgesetzt werden. Das machen die Mitochondrien. Sportler zum Beispiel haben deutlich mehr, fast doppelt so viel wie Nichtsportler. Lohnt sich also Ausdauertraining. Und das Dritte ist, dass ich dem Biorhythmus des Stoffwechsels folgen sollte. Ich bin ja nicht immer gleich leistungsfähig. In der Nacht gibt es einen Baustoffwechsel und am Tag einen Energiestoffwechsel. Das muss ich berücksichtigen. Ich kann nicht den Tag zur Nacht machen. Und kann es sich umdrehen. Schichtarbeiter haben da große Probleme beispielsweise im Stoffwechsel, weil sie genau das eben nicht schaffen. Oder wenn ich zum Beispiel in der Ernährung nicht darauf achte, dass ich am Tag die Energie tanke und in der Nacht eben die Baustoffe, Proteine dem Körper gebe, dann gebe ich dem Stoffwechsel nicht das, was er benötigt. Mhm. Also Muskelmasse, Kraftwerke in der Zelle und biorhythmisches Essen, das sind die Garanten für einen guten Stoffwechsel.
Alles klar. Das sind drei extrem wichtige Punkte, um auch überhaupt sich von Stoffwechselerkrankungen fernzuhalten. Das muss man natürlich auch mal sagen. Ne? Stoffwechsel und Stoffwechselerkrankungen bringen viele vielleicht auch nicht ganz zusammen, aber steckt ja mit drin.
Zucker, Diabetes ist eine klassische Stoffwechselerkrankung. Ich sage mal, ich lasse immer sehr provokativ. Diabetes Typ 2 ist eine Muskelschwunderkrankung. Wenn ich nur Fett im Körper habe, das verbrennt keine Energie. Habe ich Muskulatur, dann wird der Zucker auch auf der Couch verbrannt. Und so soll es sein.
Exakt, genau. Und deshalb werden ja auch Tofis, also diese Thin-Out, Fat-In-Menschen, auch kriegen ja häufig Diabetes Typ 2, weil eben einfach die Muskelmasse fehlt. Da hast du halt gar nichts mit dem äußeren Erscheinungsbild unbedingt zu tun.
Genau.
Und das ist wirklich gefährlich, ja. Der nächste Punkt, das wird ja in der Zelle umgesetzt und Zellernährung war dann so der dritte Schlüssel, den wir haben.
Genau, das ist das, was ich ja gerade schon mal mit dem Stoffwechsel angedeutet habe. Wenn ich einen Apfel esse, ja, dann heißt es noch lange nicht, dass er in all seinen Vitalstoffen, mit all seinen tollen Teilen auch in der Zelle ankommt. Und deswegen kann ich, obgleich ich mich gut ernähre, nicht sicher sein, dass auch alles ich in der Zelle voll an Wertstoffen und Vitalstoffen und Nährstoffen auch habe. Und dementsprechend heißt es der gesamte Verarbeitungsprozess, Bearbeitungsprozess. Dazu gehört beginnend mit dem Kauen. Oma hat ja immer gesagt, jung, kau 35 Mal. Das meint das. Da beginnt das nämlich schon, indem nämlich hier erste zelluläre Prozesse, quasi Aufspaltungsprozesse im Mund stattfinden. Und das geht dann eben bis in den Darm hinein, wo dann garantiert werden muss, dass die Zelle auch das bekommt, weil alles dann in schöne kleine Kategorien aufgeteilt ist. Dafür brauche ich eben schöne Bakterienstämme, die das auch alles vorbereiten und nutzen können. Und dementsprechend ist der Darm so wichtig für die Zellernährung. Ganz bedeutsam. Und dann heißt es, dass dann der Transport noch stattfindet und da brauche ich eben sehr viel Flüssigkeit. Das heißt also, auch hier drei Merkmale. Ruhiges, langsames, bewusstes Essen, nicht schlingen, ruhig kauen. Zweites, gute Darmbakterien. Am besten vielleicht jeden Morgen einen Löffel Naturjoghurt zu sich nehmen, weil es sind sehr schöne Milchsäurebakterien drin und erneuert somit ständig quasi meine Darmbakterien. Nicht einseitig essen. Also wenn ich nur Zucker esse, habe ich so eine Kultur an Zuckerbakterien, die verdrängen alles andere, also vielfältig, regional und saisonal. Und dann parallel dazu Flüssigkeit als Transportmittel heißt Wasser trinken.
Ja, das wollte ich gerade nochmal ansprechen. Ne? Geht es hauptsächlich um Wasser. Ja. Und was auch den Darmbakterien hilft, sind natürlich amtlich viele Ballaststoffe, die freuen sich auch drüber. Und insofern haben wir da schon ein paar gute Hinweise für die Ernährung, was das angeht, was natürlich jeder im Sinn hat, wenn es um das Thema Altwerden und Gesundsein geht, dann ist es das Immunsystem.
Ja.
Das kennt ja jeder, wenn ich kein gutes Immunsystem habe, werde ich krank. Und insofern, was kann man tun, um das Immunsystem so ein bisschen zu boosten?
Also im Immunsystem ist ja gerade auch in Corona-Zeiten sehr stark in der Diskussion und alle warten auf eine Impfung. Dabei vergessen sie, dass wir alle verantwortlich dafür sind, dass das Immunsystem stark oder schwach ist. Und nur auf eine Impfung zu warten oder sich impfen zu lassen, hilft zwar gegen die großen Angriffe, aber ich kann ganz viel selber tun. Ich kann es abschwächen über Stressoren beispielsweise. Das heißt also, wenn ich immer sehr gestresst bin, entwickeln sich bestimmte hormonelle Prozesse im Körper, dann taucht zum Beispiel zu viel Cortisol auf. Das Cortisol unterdrückt die Aktivität des Immunsystems. Also Stress ist schlecht. Dann merken wir, das Herz rast, wir atmen viel schneller und, aber das Immunsystem wird unterdrückt. Also zu wenig Pause, zu wenig Ruhe gönnen, auch das unterdrückt das Immunsystem. Kennen wir ja alle, wenn wir plötzlich erkältet sind, was passiert? Das Immunsystem sagt uns, geh mal ins Bett, so früh wie möglich, weil in dem Zeitfenster ab 22 Uhr bis etwa 1 Uhr nachts ist das Immunsystem am aktivsten. Das ist die Schlafenszeit, die wir uns normalerweise nicht nehmen sollten fürs Immunsystem. Weil dann wird es aufgebaut, umgebaut und repariert. Und genau deswegen sind wir gerade bei Erkältung immer sehr früh im Bett. Das sagt das Immunsystem. Das dritte ist, das Immunsystem basiert aus Proteinen aufgebaut. Das bedeutet also, wenn ich hier eine Schwäche habe, habe ich ein echtes Problem, weil eben in der Nacht wird der Körper zur Baustelle in Bezug auf das Immunsystem. Es braucht also diese Baustoffe. Und wenn ich zum Beispiel viel zu wenig mich an die frische Luft begebe, zu wenig Vitamin D tanke, zu wenig Sauerstoff tanke, bekomme ich einen ganz wichtigen Motorstimulator, das Vitamin D nehme ich nicht, für die Aktivierung des Immunsystems. In der Zeit von Oktober bis März etwa bekommen wir zu wenig Sonne in unseren Regionen, also muss man sich wirklich überlegen, was mache ich da? Und hier auch sehr stark auf die Ernährung zu achten, insbesondere Vitamin D, das ist eben nicht gut. Und das dritte oder letzte ist, man muss das Immunsystem auch schon mal trainieren. Raus an die frische Luft, auch schon mal Kälte zulassen, immer nur im 22 Grad warmen Zimmer so sitzen, das schwächt das Immunsystem. Also mal eine kalte Dusche machen. Auch mal nasse Füße kriegen, ist auch nicht schlimm. Ja, Wind und Wetter um die Nase, also an der See mal sich aufzuhalten, all das trainiert das Immunsystem. Also auch hier ein paar Schlagworte, Proteine fürs Immunsystem essen, Stress vermeiden, Pausen machen, Schlafenszeiten so regulieren, dass das Immunsystem sich auch aufbauen kann und raus an die frische Luft, Wind und Wetter zulassen und Vitamin D tanken.
Ja, sauber. Das ist schöne Tipps. Jeder bitte machen, direkt mal rausgehen nach dem Podcast. Gut, dann wäre noch die Frage, also das Thema Entspannung und Schlaf hatten wir gerade schon so ein bisschen. Die Frage ist, wie entspanne ich denn richtig, damit es auch wirksam ist?
Ja, also es gibt ja verschiedene Ventile. Ich zum Beispiel gehe laufen, um zu entspannen. Ja, und die Körperlichkeit ist oft das beste Ventil. Und wir wissen doch alle, so ein Feierabendspaziergang, wie schön das ist. Oder wenn wir im Skiurlaub sind, im Winter, wie schön das entspannt. Und dementsprechend heißt das Strategien finden für sich selbst. Und das heißt nicht, die Flimmerkiste anmachen und dann sich berieseln lassen. Weil auch dann konsumiert man ja eine Uhr wie den ganzen Abend. Nein, Entspannung ist immer ein aktiver Prozess. Da gibt es verschiedene Methoden. Aber man muss die für sich selber finden. Autogenes Training, Entspannung, Yoga, Tai Chi, Qigong, alles Methoden, die möglich sind. Wichtig ist nur, dass man seine Methode findet. Und ich sage immer wieder, aktives Tun ist das beste Ventil. Und da würde ich immer sagen, probiert es doch mal mit einem Spaziergang am Abend nach getaner Arbeit und ihr werdet sehen, wie gut euch das tut. Es muss nicht die Joggingrunde sein, so wie ich es mache. Ein Spaziergang, Dackel auf Krankenschein, so wünsche ich mir das immer, der einen nämlich rausbringt in die freie Natur. Das hilft so ein bisschen Entspannung selber herbeizuführen.
Okay, also irgendwo aktiv bewegen. Entspannung heißt nicht Couch und Netflix.
Nein, auf keinen Fall. Ganz im Gegenteil sogar.
Ja, ja, es gibt viele, die diese Strategie anwenden. Habe ich gerade so eine schöne Grafik gesehen aus einer Untersuchung, dass, glaube ich, 60-70% Fernsehen immer noch oder Netflix oder Fernsehen als Entspannungsstrategie auf der Couch abends haben. Und das ist natürlich sehr, genauso wie Alkohol, eine sehr, sehr dysfunktionale Strategie.
Ja, wenn Sie mal überlegen, wir werden ja den ganzen Tag vor dem Monitor sowieso berieselt. Und dann berieselt man sich abends nochmal mit so einem Riesenmonitor mit tausenden LEDs wieder und haut sich das auch auf die Augen und auf das Gehirn. Nein, da kommt das Gehirn nicht mit klar. Die Nacht ist eine Waschmaschine. Die Nacht ist eine Waschmaschine fürs Gehirn. Und das bedeutet, das muss am Morgen wieder alles klar sein. Und wenn ich das nochmal beschreibe, am Tag spielen alle Organe eine eigene Funktion. Die spielen eine eigene Melodie. Aber wenn ich morgens wieder aufstehe, muss unser Körper, unser Gehirn, muss eine gemeinsame schöne Melodie spielen. Und bei den meisten hört sich das ziemlich holprig an, wenn die morgens aufstehen.
Alles klar, weil die Organe eben nicht genug Ruhe kriegen. Ja, das ist, ja, das muss man einfach mal so stehen lassen. Ikigai hatten wir gerade schon. Es gibt aber noch so ein paar andere psychische Einflussfaktoren auf die Gesundheit. Welche würden Sie da primär noch rausheben?
Ja, Stress ist dann letztendlich so der größte Faktor, der uns am meisten beansprucht. Die Sorgen, die Ängste, die Belastung, die wir so im Alltag haben. Und deswegen sind also die psychischen Faktoren deswegen auch ein Problem, weil sie uns natürlich nicht zur Ruhe kommen lassen. Die Gedanken sind ja immer da, wir können die ja nicht abschalten. Und dementsprechend heißt das zum Beispiel auch für den Schlaf. In den letzten 4 Stunden Schlafes, also so ab der zweiten Hälfte der Nacht, bearbeite ich träumlich. Und genau deswegen heißt es für mich auch hier der Schlaf zum Beispiel eine ganz wichtige Ressource dafür, um mit den Stressoren des Alltags klarzukommen. Es muss immer eine Balance sein zwischen Beanspruchung und quasi Ruhe. Und das heißt auch Ikigai. Ich brauche eine Aufgabe, ich brauche eine Beanspruchung, die mich glücklich macht, die mich optimistisch stimmt, aber gleichzeitig muss dann das Paket daneben kommen, dass ich wieder runterfahre und runterkomme. Und das heißt es hier, das nimmt mir auch die psychischen Ängste und Sorgen. Also ich muss einfach Strategien haben. Und schön ist es, wenn ich etwas optimistischer in die Welt natürlich hineinblicke, weil wir wissen, dass Optimismus das Leben verlängert. Und auch Menschen ab 60 zum Beispiel sich viel glücklicher fühlen. Es ist so eine, die Glückskurve ist ja wie so ein U übrigens. Mit 20 ist man da, mit 40 ist man wieder unten, ganz unten im tiefen Tal. Und mit 60 ist man oben, da fühlt man sich glücklich. Und genau das sollte man sich erhalten und dann nicht gerade in der letzten Hälfte des Lebens, in der zweiten Pubertät, wie ich das immer nenne, dann zurückblicken, nein, nach vorne schauen und die schönen Dinge des Lebens genießen und erfahren.
Okay, Optimismus, ganz, ganz wichtige Kiste. Ja. Da gibt es auch Übungen, wo man sich so ein bisschen damit da schulen kann im optimistischen Denkweisen. Ganz, ganz tolle Sache. Letzter Punkt auf der Liste wäre Detox. Das versuchen wir nochmal kurz reinzuquetschen.
Ja, das ist relativ einfach. Das heißt, die Reinigung, das heißt, all das, was ich verbrauche, muss ja auch wieder raus. Wir sind ja wie eine Gurke. Und das heißt, wir bestehen ja zu 60% aus Wasser. Und das ist für mich die wichtigste Möglichkeit, eben zu reinigen. Dann darüber hin. Also trinken, so viel wie es geht eben. Also ich trinke zum Beispiel morgens immer, und das ist ganz wichtig, die meiste Flüssigkeit. Und das sollten sich auch alle angewöhnen. In der ersten Hälfte des Tages, nach einer trockenen 8-stündigen Nacht, muss morgens Flüssigkeit rein. Da hilft kein Espresso, um das eben zu kompensieren. Nein, Reinigung muss morgens stattfinden. Das sehen wir ja an dem trüben Urin. Und das bedeutet also, Flüssigkeit in den ersten 6 Stunden sind das Wichtigste. Dann kann man abends das Genusstrinken machen. Das zweite ist, Muskelarbeit hilft der Lymphe. Deswegen tut das Recken und Strecken ja auch so gut. Und Recken und Strecken heißt letztendlich, dass die Lymphe fließt. Und die Lymphe reinigt uns von vielen Dingen, was in der Nacht liegen geblieben ist. Das bedeutet also, Trinken und Muskelarbeit hilft, Detox letztendlich zu realisieren. Und wenn ich das habe, dann sind die Zellen wieder frisch und können wieder schön und frei durchatmen.
Alles klar. Easy, super, simpel, kann jeder umsetzen. Perfekt. Wenn es noch passt, wäre meine letzte Frage, welche Verhaltensweisen sollte man sich unbedingt abgewöhnen, wenn man lange leben möchte?
Ja, Rauchen. Rauchen ist einer, glaube ich, der größten Faktoren, der Lebensjahre kostet. Der weiß eine Vergiftung, eine dauerhafte Vergiftung. Und das Gleiche, was Vergiftung betreibt, heißt natürlich industriell gefertigte Nahrung. Mit den ganzen Chemiebausteinen, die man dann isst. Und das Dritte, Inaktivität und Schonung. Das sind so die 3 Punkte. Rauchen weg, industrielle Nahrung weg und Schonung auf der Couch weg. Dann schaffe ich viel. Dann kann man auch viel lächelnder ins Leben hineinblicken.
Optimal. Schönes Fazit. Wunderbar. Und ich glaube, wir sind right on time, oder?
Right on time. Wir haben 2 Folgen. Wunderbar. Vielen lieben Dank.
Ich danke. Vielen, vielen Dank für das tolle Interview, dass es noch geklappt hat. So. Sehr, sehr schön. Hat mich sehr gefreut und vielen Dank für die tollen Einblicke.
Bis bald. Ne? Danke.
Bis dann.
Tschüss. Ciao, ciao.
So, liebe Leute, das war's für heute, mein Interview mit diesem wirklich tollen und spannenden Gast Dr. Ingo Frohböse, der uns heute darüber aufgeklärt hat, wie man gesund altern kann. Und diese 7 Schlüssel findet ihr ja auch in anderen Bereichen immer wieder. Es ist das gleiche Lied, wie werde ich fit, wie werde ich sportlich, genügend Aktivität, gesundes Essen, Schlaf. Diese ganzen Aspekte finden sich in ganz, ganz vielen Bereichen wieder. Und insofern, wenn ihr gesund alt werden wollt, dann ist es vielleicht auch einfach das Richtige mal zu schauen, wie seid ihr denn jetzt gerade drauf und nicht immer den Blick in die Zukunft gerichtet zu halten, sondern zu schauen, womit kann ich jetzt anfangen, was kann ich jetzt für mich tun, damit ich jetzt gesund werde und später dann gesund alt werde. Denn das wollen wir am Ende des Tages alle. Und ich denke, das ist ein toller Anlass, um sich ein paar Dinge vorzunehmen. Jetzt auch gerade zum Start vom neuen Jahr. Da haben wir jetzt ja in 3 Folgen hintereinander die guten Vorsätze rausgeknallt, die ihr euch so suchen könnt für euer Leben. Und ich hoffe, ihr tut das auch. Und was ich auch hoffe, dass ihr unseren Kanal abonniert und fleißig teilt, wenn euch eine Folge gefällt. Uns gerne auch Kommentare da lasst. Ihr könnt auch an podcast@upfit.de uns potenzielle Gäste schicken, die ihr gerne mal im Interview hören wollt oder auch einfach Kommentare zu unseren bisherigen Folgen. Ihr könnt uns bei Instagram folgen, upfit.de. Da gibt es immer ein paar schöne motivierende Bildchen. Ihr könnt in unserer Facebook-Gruppe aktiv werden, wenn ihr denn Upfit-Kunden seid. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch über jeden, der einfach eine Folge hört. Und damit wünsche ich euch eine schöne Restwoche und freue mich auf euch bei der nächsten Folge vom Upfit-Podcast. Bis dahin, ciao, ciao.